Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu Conan der Barbar, Leben und Tod des Barbaren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Comics und so Comic-Serien.
Und so, wollte ich gerade sagen, das und so fehlt ja.
Und so.
Wobei, wer weiß, man weiß ja vorher nie, ob es ein und so gibt. Lasst euch überraschen.
Nee, eigentlich nicht.
Obwohl, ja. Wir wissen es diesmal sogar wirklich, ne?
Diesmal
und so ist auch ein Comic.
Und so ist auch, ja, eine Comic-Empfehlung am Rande, aber dazu später. Erstmal besprechen wir ein Buch und diesmal ist Helge mit dabei. Hallo Helge erstmal.
Diesmal ist Helge, war ich schon mal nicht dabei? Ich weiß
Comic
gar nicht.
Bei Comic Review, ja, du bist halt eigentlich immer dabei, insofern ist das blöd, aber jetzt. Helge, du bist dabei jetzt. Sag doch einfach Hallo und gut ist.
Ich bin dabei, yeah! So wie bei so einer Spieleshow, wo einer aus dem Publikum gewählt wird.
Du darfst mitmachen.
Was würdest du machen, wenn ich jetzt sage, ich mache heute nicht mit? Hast du gar nichts zu erzählen?
Erzähl
mal was über Conan der Barbar.
Ja, also das ist so ein Typ, der rennt rum oben ohne, so ein bisschen sexistisch eigentlich, ne, damit die Frauen was zu gucken haben. Natürlich sind die Mädels dann auch leicht bekleidet.
Wir Männer sind so unterdrückt,
er
das ist das schwache Geschlecht.
Ist ganz oft also sein wütendes Temperament, ein bisschen zu viel Testosteron. Jetzt müsste ich die beiden Bilder weiterblättern. Aber ist dir eigentlich was aufgefallen? Also, kleiner Insider. Helge, ich hab Helge als Künstler für ein Wochenende gebucht, um meinen Kindern ein bisschen Kunst beizubringen, also im Sinne von Zeichnen. Aber wir haben die ganze Zeit nicht einmal über Comics geredet, ne?
Ey, weißt du, dass ich genau dich darauf ansprechen wollte, was eigentlich voll krass ist? Ich habe mir tausendmal irgendwie angeguckt, wie Daniel irgendwie das Brot da diesen Sauerteig irgendwie aufgehen lässt oder irgendwie, wie nennt es nochmal, füttert. Das klingt irgendwie fast so ein bisschen gruselig.
Ja, irgendwie.
Als wenn man da so ein Lebewesen hat, dem man irgendwas zuwerfen muss, damit es dann größer wird und dann isst man es am Ende wieder. Das klingt ein bisschen komisch. Aber das ist mir auch aufgefallen. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ist es ein bisschen traurig oder. Also ich habe ja öfter vor deinem Regal gestanden und geguckt, hab dann aber doch nicht, ich habe auch mal ein paar rausgezogen und dann auch in meine Tasche gepackt und mit hierher gebracht. Das hast du gar nicht gemerkt. Nee, Quatsch. Aber also ich habe mir schon ein paar angeguckt. Also vor allem zum Beispiel genau Why the Last Man hast ja so eine Schmuckausgabe. Also darüber hatten wir schon ganz kurz gesprochen. Natürlich, wie soll es anders sein, bei Hunting Down Comics und auch bei Comic Review muss man immer über Why the Last Man sprechen. Ja, jetzt kommt wieder dein Insider, den ich immer noch nicht verstehe. Freitag.
Habe ich ihn auch gefragt, ne? Tappt immer noch im Dunkeln, ahnungslos.
Will dich jemand mal verraten, was es damit auf sich hat? Also kann doch nur Y wie, also sozusagen, wir reden jeden Freitag über Why the Last Man. Ist es das? Ist das der
Nee, haben wir ja tatsächlich nicht mehr. Also wir haben das jetzt seit langem wieder mal angesprochen, aber eigentlich nicht.
Ja. Nee, aber ist mir aufgefallen und irgendwie ein bisschen, wie gesagt, so sagt es was über unsere Liebe, ist die Liebe zu Comics ein bisschen erloschen. Also ich glaube, hätte ich dich als ich das letzte Mal besucht hatte, was ja wahrscheinlich schon, wir hatten ja zusammen ein bisschen überlegt, wie lange das wohl her ist, ob das, also muss ja mindestens 3 Jahre her gewesen sein,
fünf
eher
Jahre,
noch mehr.
Ja. Fünf.
Fünf Jahre. War da irgendein voller Geburtstag oder so von dir oder warum
genau,
war das eigentlich dann
das
so?
War ein Runder, eine Nuller hinten dran.
Ah, da bist du gerade 20 geworden. Ne?
Genau. Ganz
genau.
Knapp.
Ganz. Jetzt hast du ja die. Okay, das heißt also, du bist eigentlich ist ja jetzt schon wieder dann fast, also nicht rund, aber ist ja schon wieder so ein Jubiläum,
ja,
also wenn man
ein halbes Jubiläum.
Ja, wie auch immer. Ich glaube, letztes Mal haben wir bestimmt noch einer der Sachen, die uns da verbunden hatte, war wahrscheinlich da schon noch mehr, also sozusagen nur Comics, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen. Ne? Wahrscheinlich haben wir da ein bisschen mehr über Comics gequatscht, würde ich sagen. Aber es ist auch wirklich, man muss sagen, also das war sehr schön. Ist aber auch, ich sag mal so, das ist halt, da ist so viel los bei Daniel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie viele Meerschweinchen waren es nochmal? Fünf?
Fünf Meerschweinchen, ja.
Fünf Meerschweinchen, 2 Hunde, 3 Kinder, 7 Frauen, Quatsch, nee, eine Frau. Aber und dann halt noch wirklich ich weiß gar nicht, ob er so groß ist, aber ich sag jetzt mal einfach, also auf jeden Fall ein vollgepackter Garten, also ein großer Garten auch schon wahrscheinlich, ja. Und halt mit ganz viel, da sind die Tomaten, da sind die Gurken, da sind die Gewürze, da sind die Bohnen, da sind die Kürbisse, da sind die Zucchinis, da sind die, also überall gibt's was. Und wenn man was zu essen macht, dann kann man auch einfach rausgehen und da von hier und da was abschneiden. Und das hat natürlich, also wie soll ich sagen, ich kann, wenn dann die ganze Meute da unterwegs ist, dann sagt man nicht so, ey, das Conan-Comic, das musst du dir echt mal angucken, Daniel. Weißt du, das wäre da, also da, vielleicht liegt es auch ein bisschen sozusagen daran, dass einfach da, ja, also
ja, der Kopf viel ist drumherum, das stimmt schon.
Genau.
Man hat so keine ruhige, also außer abends, ne, und dann waren wir aber auch irgendwie dann schon wieder so geschafft. Aber wir haben es ja tatsächlich immer bis nach Mitternacht geschafft.
Ja, wir haben es 12:30 oder so, haben wir fast jedes Mal, ja, das war ein bisschen, genau. Und dann morgens, und dann
früh
von der Bagage geweckt immer
aber, morgens. Aber du bist schuld, dass hier in der Familie jetzt auch Magic the Gathering gespielt wird. Also das, wir spielen mit meinem Sohn ab und zu mal. Ja, ja, der ist da ganz. Hab vielleicht auch die ein oder andere Karte noch.
Und hat Eva sich das auch mal angeguckt?
Nee, nicht wirklich. Die hat zwar gesagt, sie wollte es auch mal mit ihm spielen, also mit dem Ältesten. Aber der ist ja so, der kriegt ja, hab ich gestern abgeholt, ich sag mal, also nee, andersrum. Ich habe ihn die Tage immer abgeholt und meine Frau, glaube ich, gestern. Ich habe so gesagt, Wetten, es vergehen keine 10 Sekunden, bevor bei Jona nicht das Wort Magic the Gathering fällt. Und dann irgendwann meinte sie so, es hat 5 Sekunden gedauert. Der ist da einfach so drin, kennst ihn ja mittlerweile, ne? Der hält halt die Klappe nicht mehr,
lässt sich nicht abbringen. Also es ist ja auch nicht so, weißt du, davor habe ich, glaube ich, Ewigkeiten schon wieder nicht mehr, alleine schon wegen Corona halt, Magic gespielt. Ich mache das ja halt ab und zu mal am Wochenende, kommen halt ein paar Kumpels vorbei und dann habe ich dir ja schon erzählt, dann machen wir immer so eine Runde, das nennt sich Draft. Also jeder weiß nicht, was er für Karten bekommt und dann macht man daraus was und hat sozusagen gar keine Zeit, da so viel drüber nachzudenken, sondern zieht dann die Karten, liest sie sich durch, was kann die denn krasses? Und also man kennt das alle, also alle sind sozusagen gleich. Keiner weiß, worum es so richtig geht, macht dann sozusagen, hat die gleichen Voraussetzungen und macht damit was. Und also was ich nur sagen wollte, dann kam ich da an und dann, also ist jetzt gar nicht so, dass er hat ja, glaube ich, ganz frisch erst angefangen oder genau, so gut wie noch nie, glaube ich, selber gespielt. Aber das hat ihn halt alles so begeistert und wir haben dann Karten uns ausgedacht, eigene, welche gemalt und dann habe ich die Zeichnung dann aber wieder mitnehmen müssen, weil ich die noch fertig machen sollte. Und habe aus Versehen auch die, oder du hast dann die andere Zeichnung, die ich gemacht hatte, auch noch mit reingepackt. Naja, wie auch immer, sind wir schon wieder ganz schön, siehst du, reden wir schon wieder nicht über Comics.
Das war, also ich muss also jetzt losgelöst von Magic the Gathering. Ja. Erstens finde ich es auch faszinierend, wie mit welcher Leidenschaft Kinder an sowas rangehen können, ne? Und wie die sich jeden dann auch noch diese ganzen Karten merken, ne? wenn die gut so gut Vokabeln und was Teufel was lernen würden, da wären die.
Ja, das war ja so mit den, genau, deine Tochter ja auch, die ganzen Pokémons, ne?
Ja,
die alle wussten so. Und das sind ja echt Hunderte. Und das, ja, also genau, da könnte man, wenn man jetzt irgendwelche Vögel bestimmen könnte oder so, Hunderte von verschiedenen.
Das wäre schon fantastisch, ne?
Oder Blumen oder Pflanzen oder so, das wäre schon, genau. Ist interessant. Aber also einer der Gründe, weswegen wir wieder ein bisschen mit Magic, aufgehört, ist halt übertrieben. Wir spielen es halt jetzt aber nur noch so. Das war halt wirklich, weil Freunde von mir da wirklich so krass abgegangen sind. Also der eine Kumpel hat gesagt, er konnte nicht mehr schlafen, weil er irgendwie halt immer, weil er die sortieren musste erst oder so. Das ist halt, wie soll ich sagen, das sind halt einfach so viele Karten und dann musst du die Farben zuordnen, dann sind es verschiedene Editionen, dann sind es irgendwie, überlegt man sich Decks, dann braucht man alle 4 Mal und also das hat halt kein Ende, ne? Das dauert halt Stunden und Wochen und so, um das da irgendwie eine Ordnung reinzubringen und es macht auch in gewisser Hinsicht Spaß, aber wenn man halt so einen Job hat oder irgendwas anderes, dann kann man das eigentlich kaum leisten, also jedenfalls nicht so wie wenn man jetzt erwachsen ist und dann auch ein paar mehr Karten hat als wahrscheinlich dein Sohn.
Wie früher, ne? wo du den ganzen Tag nichts zu tun hattest quasi, ne? Du bist in der Schule nach Hause gekommen und hast das gemacht, wo du Lust drauf hattest. Jetzt habe ich mit, wie gesagt, Jona ein paar Mal gespielt, aber da musst du halt nebenbei gucken, dass der Hund keinen Mist macht, dass der Kleinste keinen Mist macht, die Karten nicht abräumt, während du mal kurz woanders hinguckst, kommst du ja auch nicht so richtig dazu, in aller Ruhe zu spielen, aber er hat halt Spaß.
Aber ich meine, das Coole ist halt wirklich, man hat dann auch wirklich so eine schöne, das ist halt so eine Gemeinsamkeit, das ist ja echt cool, dass der das halt schon kapiert und so, weil das ist ja wirklich eine Sache, die macht ja echt Spaß und man kann die sogar mit dem Sohn halt sozusagen machen. Also jetzt, ich meine, auf den Spielplatz gehen oder so macht ja auch Spaß, aber es ist halt so eine Sache, die, also ich glaube schon, das kann dann auch so ein
Stück weit
verbinden oder so.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe die ganzen Spiele, die ich gegen ihn gespielt habe, verloren. Ich habe nicht ein Spiel, habe nicht einmal Land gewonnen.
Also aber aus Absicht? Also
aus Absicht. Nee. Ich lasse den wohl gewinnen. Hallo, wo kommen wir denn? Nee, ich hatte.
Und warst du sauer oder nicht?
Ach, oder macht ja trotzdem Spaß.
Ist egal.
Also ich muss mein Deck irgendwann mal noch ein bisschen optimieren. Aber also jetzt so.
Welches hast du denn? Hast du das, was ich gebaut hatte?
Nee, ich hatte dann ein weißes Deck.
Ritter musst du reinnehmen.
Bitte?
Ritter musst du reinnehmen. Ganz viele kleine Figuren.
Hatte ich, glaube ich, auch. Aber wie gesagt, ich bin da weiß Gott nicht so hinterher. Also wenn einer noch einen ganzen Sack mit Magic the Gathering Karten hat und irgendwie meinem Sohn eine Freude machen will, immer her damit, ich glaube.
Genau, ich schicke ja, wenn ich die Bilder endlich mal, wenn ich da endlich mal zukomme, dann schicke ich auf jeden Fall auch Karten mit, das ist klar.
Weiß ich auf jeden Fall genug. Mehr ein Spaß. Aber ich finde immer so faszinierend, weißt du, der kriegt, oder der tauscht irgendwie eine, der kriegt irgendwie eine und dann sagt er, hier, guck mal, die ist ganz toll und weil das und das. Ich sage, zwei mit Stunden später.
Mit dem Onkel dann?
Der Onkel, der hat ihm jetzt erstmal diese quasi seine Restebox gegeben, wo, wie du sagtest, wo dann die ganzen Länder drin sind, die wir dann nicht mit beschreiben müssen. Genau, und ja, und dann hat, ich glaube, in der Schule hat er es jetzt versucht mitzubringen. Also gut, da war nicht die ganze Besetzung da im Hort. Hat aber keinen gefunden, der irgendwie das spielt. Ja, und dann kriegt er mal irgendwie ein Booster-Pack oder sowas und dann, naja, dann geht's voll ab.
Mit wem hat er denn getauscht dann?
Naja, getauscht mit seinem, also mit dem Onkel, so rum, nicht mit meinem.
Ah ja.
Der hatte noch ein paar und gesagt, hier kannst du auch.
Okay. Weil da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil das ganz oft so ist, dass die Großen, also wenn man in so einem Laden oder so ist oder welche, die sich auskennen, ne, die sagen, die erzählen dann sonst was den Kids. Okay, so ist es damals mir auch mal passiert.
Das lief schon fair. Das lief auch, glaube ich, so. Da wollte Jona irgendwas Spezielles haben und der hat ihm das quasi dann mehr oder weniger einen Apfel und Eis geschenkt. Ja, so hier komm.
Genau, da ist ja auch nicht so, da ist ja auch so ein, also so, wie soll ich sagen, so eine 2-Euro- Karte, die 2 Euro kostet, ist ja jetzt nicht so, als wenn man die dann nicht so, um Gottes Willen, das ist ja so wertvoll, ich darf die nicht verschenken, das ist ja, also wenn man erwachsen ist, ist ja okay, sowas mal locker wegzugeben.
Die Brüder von meiner Frau, die spielen ja beide das, aber ich habe gesehen, habe dann bei YouTube geguckt, man kann das ja auch irgendwie zu viert spielen. Also
ja,
so quasi
ja,
alle gegen alle.
Du kannst auch zu fünf spielen, zu dritt, du kannst alles machen.
Das werden wir vielleicht dann über Weihnachten oder wenn die mal alle wieder im Land sind, mal in Angriff nehmen. Ohne.
Du musst halt bloß aufpassen, wenn die anderen alle gelangweilt sind, dann, ne, das muss man echt ein bisschen aufpassen.
Also
das
wenn du meinst, wenn die anderen, dass,
wenn einer rausfliegt oder was? Ja, wenn die anderen alle nicht mitspielen und dann nur so denken so, ey, was sind denn das, was ist denn hier los, weißt du?
Na gut, das...
Also, da muss ich auch immer ein bisschen aufpassen, wenn ich da unterwegs bin, dass ich dann nicht dann irgendwie mit einem die ganze Zeit nur Magic zocke oder so. Dann, das war halt so. Also wir sind jetzt echt ganz schön krass abgeschwemmt.
Aber passt doch, Magic the Gathering ist doch auch so ein bisschen barbarisch,
genau, so historisch,
Fantasy.
Genau.
Und da passt doch Conan. Also wenn du da eine Lektüre brauchst, Conan der Barbare, fällt mir da sofort ein. Hast du da irgendeinen Tipp, Helge?
Tatsächlich. Woher weißt du das bloß? Nee, genau, Conan der Barbar, Leben und Tod des Barbaren, das ist, da fange ich mal ein bisschen später an, aber also eine Sache, die ich ganz cool finde, oder fangen wir mal anders an. Kennst du eigentlich die Filme mit Arnold Schwarzenegger?
Ja, aber das ist auch schon ewig her, da wo ich die vielleicht gesehen habe, also das...
Genau, es war eigentlich so 80er Jahre, glaube ich, oder so. Und die sind halt auch, muss man sagen, schon ziemlich trashig irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das so B-Movie-mäßig auch so ein bisschen war. Und ich glaube, total seltsam ist es dann auch noch, wenn man die dann im Original gucken würde, weil das ist ja dieser, ja, so ein Barbar und dann hat er halt diesen Ösi-Akzent, ne? Das hört sich ja, ich glaube, da konnte er auch wirklich noch schlechter Englisch als jetzt halt. Aber ist natürlich auch so ein wortkarger Typ. Aber ich bin irgendwie trotzdem Fan der Filme. Also liegt natürlich auch daran, dass ich die natürlich in meiner Jugend gesehen habe. Und ich fand halt diese Mischung aus so einem krassen Helden. Also halt, ja, weiß ich nicht, war halt der muskulöseste Mann, den man bis zu dem Tag dann halt wahrscheinlich gesehen hat. Oder viel krasser geht's ja auch selbst jetzt noch nicht so wirklich. Also klar, mehr geht immer so, wenn man noch mehr sich Scheiße spritzt oder so. Aber jedenfalls am Ende wird er dann sogar noch König und ist aber irgendwie trotzdem nicht glücklich. Und das fand ich irgendwie so cool, weil das hat dem Ganzen so eine gewisse Tiefe gegeben, weil das war so ein bisschen, also es war nicht so ein klassisches Happy End, war sozusagen ja irgendwie auch so eine Heldenreise sozusagen, so ein, also Loser ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt der auf seiner Reise ist und dann am Ende es wirklich schafft, König zu werden. Aber hier hat der Held zwar irgendwie sein Ziel erreicht, aber glücklich macht es ihn auch nicht. Also das fand ich irgendwie so ein schönes Bild. Das ist dieses, weißt du, so der, naja, so ein, wie einsam man dann ist oder, also weißt du, also kann man, glaube ich, auch so anwenden auf jemanden, der denkt, er muss unbedingt reich werden und dann ist er halt reich und hat vielleicht alle seine Freunde verloren oder so. Also so kann man, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, vielleicht ist es auch gar nicht so gemeint so. Aber irgendwie so als Metapher fand ich das irgendwie ganz cool bei so einem Helden. Und vielleicht mal direkt vorneweg, so ich finde das Comic richtig cool. Die Zeichnungen sind wirklich richtig toll. Und die Cover finde ich auch irgendwie Wahnsinn so. Du siehst da bestimmt jetzt einen Cover.
Genau, also ich sehe den Anfang, der ist halt sehr retro, also 2-3 Seiten, glaube ich, richtig klassisch retro. Und dann halt direkt der Einstieg, aber du musst vielleicht sagen, von wem, also wer der Autor dahinter ist, ist ja kein... kein Unbekannter und kein
Genau, Kleiner. Aber ich meine jetzt auch das Cover, das siehst du auch, ne?
Warte.
So ein Typ, der gerade
genau, also im Hintergrund
so eine Frau
genau,
so ein mit so einer, mit irgendwas Leuchtenden, so eine, wahrscheinlich eine Zauberin oder so, und der vorne metzelt halt gerade ein paar Typen
Arme,
weg.
Die
so,
abfallen, ist, genau.
Genau, und das ist halt, weiß ich nicht, das ist halt, sieht echt so irgendwie klassisch aus, wie Frank Frazetta zum Beispiel oder so, ne? Dieser alte 80er Jahre, oder hat, glaube ich, noch früher so eine Barbaren und so gemalt. Also so ein klassischer Stil, aber doch irgendwie ein bisschen modern auch. Also es spricht mich irgendwie auch dieses Retro-Ding, aber trotzdem modern, spricht mich so ein bisschen an auf jeden Fall. Und ja, die Geschichte ist halt auch genial. Und auch einer der Gründe, weswegen ich das jetzt überhaupt ausgewählt habe, ist halt, es ist wieder, warte, heißt er Jason, ja, ne?
Jason Aaron.
Jason ja. Aaron, genau. Warte mal, was habe ich nochmal letztes Mal vorgestellt? Das war doch Thor, genau. Und das war doch auch von Jason Aaron, ne? Habe ich,
nee, da
hab
musst ich doch du ja wissen.
Erinnerung, ne?
Was von, nee, das war doch nicht von.
Doch, ich bin ziemlich sicher, dass das war halt.
Nee, warte, gucke ich nebenbei, ich sag dir sofort Bescheid.
Das doch,
Jason Aaron, doch, sage ich doch.
Genau,
sag ich.
Genau, und das fand ich halt so, ich meine, Jason Aaron, der hat ja auch ein paar andere Sachen geschrieben, die einfach richtig geil sind, aber hier hat es halt mal wieder alles gestimmt, und was mir bei Thor ja, das hatte ich ja so ein bisschen bemängelt, dass ich das irgendwie mich nicht so mitgenommen hatte, ist halt hier wirklich richtig cool. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal gucken, was er nochmal alles, was hat er noch alles geschrieben eigentlich, Jason Aaron? Kannst du ganz, was ist denn nochmal der eine Hit, der, genau, ich sag's dir, und zwar, in den Südstaaten, dieses Ding, war doch auch von ihm, oder?
Ja, ja.
Ist das nicht das?
Sag mal, stehe ich aber auch am Schlauch. Ja, mit diesem roten Cover.
Das ist doch von ihm, oder?
Sasan Bastards, genau.
Mensch. Ist von ihm, oder?
Genau, das ist von ihm.
Stimmt doch, ne? Habe ich mir richtig erinnert, ne?
Ja, hast du dich zu.
Steht hier doch hoffentlich auch
noch richtig. Ich gucke gerade, 2014 ist das erschienen.
Weil das war ja wirklich, also als ich das gelesen hatte, habe ich ja wirklich gedacht, Mann, was ist denn das für ein krasser Autor? Da hat er natürlich auch diesen Bonus gehabt von der Sprache, die er so 1:1 eingefangen hat. Thor war ich jetzt halt, also enttäuscht ist übertrieben, aber hier ist es halt wieder wirklich, finde ich, perfekt. Und also am Anfang springt die Story zwar so ein bisschen. Achso, ich kann ja auch noch mal kurz sagen, der Zeichner ist Asra. Warte mal, wie heißt der mit? Mahmut Asra. Und zwar ist es ein türkischer Zeichner. Das fand ich auch ziemlich interessant. Da ist auch hinten drin noch so ein kleines Interview, was ich auch sehr schön fand. Was?
Eine kleine Bibliografie oder sowas, ne? Weil die sieht man eben, selbst in der Preview siehst du die, also zumindest nicht vollständig, ich denke mal, das ist mit kleinen Artwork-Geschichten.
Hier ist sogar so ein kleines Interview, wo er so ein bisschen was erzählt, genau, mit so ein paar. Genau, das ist also wirklich sehr, sehr interessant. Und also ehrlich gesagt, ich habe noch nie über einen türkischen Zeichner nachgedacht, oder mir ist auch noch nie jemand ins Auge gestochen. Fand ich irgendwie cool, dass es mal sozusagen ein türkischer
Typ zu Marvel geschafft hat. Ist der türkisch-stämmig und lebt in den USA oder lebt er in...
Der lebt jetzt in Frankreich, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Warte mal, steht es hier noch irgendwo? Ziemlich sicher, Mist, ey, das hätte ich mir alles mal irgendwo notieren
sollen. Alles egal, geht ja erstmal primär.
Ziemlich sicher wohnt er komischerweise in Frankreich. Moment, jetzt finde ich es noch ganz schnell. Egal, ich sag jetzt einfach in Frankreich, ich weiß es. Naja, hoffentlich habe ich mir jetzt richtig gemerkt. Genau, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Also jedenfalls am Anfang springt die Story so ein bisschen, habe ich nicht das Gefühl. Oder man denkt es jedenfalls, weil man es noch nicht so richtig versteht, wie dieses Comic aufgebaut ist. Und zwar sind die einzelnen Hefte jeweils Episoden aus Conans Leben. Und die sind auch manchmal, springen auch manchmal so ein bisschen vorwärts und rückwärts. Und es beginnt mit der Geburt von Conan tatsächlich in seiner eisigen Heimat mitten während einer Schlacht. Also er kommt ja aus dem hohen Norden sozusagen und endet dann, so wird es jedenfalls versprochen, mit seinem Tod. So viel dazu, das ist jetzt Band 1. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es 2 sein werden. Könnte aber auch sein, dass es noch länger sein wird. Was steht das hier?
Also große Saga, der zweite Band weiter. Ist zumindest verfügbar. Also der
ist jetzt gerade rausgekommen. 160 Seiten hat der erste Band. Das ist ein richtig dicker Wälzer. Sind, glaube ich, 6 Hefte oder... Ja, 6 sind es, genau. Und genau, also hier, und es ist halt so, es sind diese einzelnen Episoden, die sind aber immer unterbrochen von sozusagen dem Moment, ich sag jetzt einfach mal kurz vor seinem, ja, vermeintlichen Tod. Also da sieht man dann immer, wie die ihn gerade sozusagen, so eine Hexe und zwei Kinder, die ihn gerade fertig machen wollen, irgendwie, sozusagen. Und da geht es immer ein Stück weiter und Genau, wird halt dann eigentlich die Haupt, aber das ist nur ganz kurz immer, so ein, zwei Seiten. Und der Rest ist immer eine Episode aus seinem Leben. Und die Episoden sind halt einfach, jede ist richtig cool. Eine war, fand ich, glaube ich, nicht so 100%, aber die war auch super. Und die anderen wirklich top. Also alles hat da gestimmt. Und also wie gesagt, ich fand diese Mischung hat halt auch gut geklappt aus dieser komischen Art Melancholie oder so ein bisschen dieses, dieses so ein bisschen leicht, so ein bisschen auch sympathische und dieses Heldenhafte und halt typische. Ja, also ich erzähle einfach mal ein bisschen was. Zum Beispiel
ganz kurz, ist das dann mehr so, episodenhaft oder ist das eine große, dicke Geschichte, die dann erzählt wird? Oder mehr so mit Flashbacks, Rückblicken irgendwie?
Ja, es ist halt sozusagen, stell dir vor, du schreibst ein Buch über das Leben von jemandem und hangelst dich aber immer an sozusagen besonderen Abenteuern entlang,
so, weißt du? Ja.
Und es wird sozusagen, es verbindet sich automatisch eigentlich, weil man okay. immer mitbekommt, okay, ach, dann ist das passiert ungefähr oder so, aber das rafft man halt am Anfang alles noch nicht und denkt, dann geht's gleich weiter irgendwie und dann merkt man auf einmal, huch, jetzt ist einfach mal 10 Jahre nach vorne oder nach hinten gesprungen und eine ganz andere Geschichte, aber das macht's wirklich total spannend und es wird halt zusammengehalten durch diesen, sozusagen durch diesen Moment des Todes oder auch nicht, also ich bin immer noch nicht sicher, ob er dann wirklich stirbt, aber klar, irgendwann sterben wir ja alle mal und wenn da nachher dann wirklich vielleicht sogar diese Hexe und die beiden Kinder noch killt und dann trotzdem irgendwann an Altersschwäche oder so stirbt, also ja, wie auch immer. Jedenfalls gibt es hier zum Beispiel eine Episode, da da geht es um sozusagen Pikten und die Siedler haben sich sozusagen immer weiter ausgebreitet und ihnen das Land streitig gemacht und drängen sie halt immer tiefer in den Dschungel. Denn die Zivilisation breitet sich sozusagen aus. Und Conan wird dann von diesen Siedlern als Kundschafter angeheuert, ist sozusagen auf deren Seite mehr oder weniger. Und eines Tages wehren sich dann die Pikten und überfallen die Siedlung, weil sie halt einfach keine Chance mehr sehen. Also eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob man so eine Revolution oder also eigentlich sozusagen auch vom Prinzip her gerechtfertigt. Das liest man jetzt erstmal nicht so. Es hört sich erstmal nur an wie so eine schreckliche Tat. Denn neben zahlreichen Männern werden halt auch Frauen und Alte und sogar Kinder sterben dadurch und auch 17 von Conans Kameraden, also andere Kundschafter oder die halt auch da, sage ich mal, in dieser Art Armee oder so angestellt sind. Und seitdem zieht er halt durch die Wälder, um sich zu rächen und er will eigentlich 17 Pikten umbringen, für jeden seiner Kameraden mindestens einen. Und in den Wäldern gibt es aber dann noch andere Wesen, also riesige Ungeheuer, so eine sogenannten Geisterschlangen und eines Nachts überraschen die dann auch ihn bei einer von diesen Racheaktionen. Und er kämpft dann, bis ihm schwarz wird und er wacht dann im Dorf der Pikten und da gibt es dann halt so einen Schaman, der ihn gerettet hat und irgendwie daran glaubt, dass er derjenige ist, der sie aus diesem Schlamassel rausholen kann, weil diese, es werden auf einmal immer mehr von diesen Geisterschlangen, weil die halt auch weiter zurückgedrängt werden. Also so ein bisschen kann man sich so vorstellen. Also ich sehe da immer so eine nennt sich das Allegorie? Oder nee, da sagen wir lieber eine Metapher. Analogie. Auch zum Beispiel sowas wie den, ja genau, also sowas wie der Regenwald oder so, weißt du, wo dann sozusagen irgendwann es einfach zu viel ist und sich die Erde dann, also recht halt mit sowas wie Klimakatastrophen oder so. Und hier ist es halt so, dann sind halt diese großen Schlangen, die dann da kommen. Und genau, also aber alle hassen ihn, diese Pikten hassen ihn natürlich, weil sie gerade ja noch mit ihm gekämpft haben und er zahlreiche von seinen Leuten, von ihren Leuten umgebracht hat. Und genau, aber die, und er sozusagen ist da total verhasst, lässt sich aber auf diesen Deal ein und genau, und normalerweise haben halt immer Opfergaben ausgereicht, um diese Schlangen zu besänftigen, aber ja, die würden genau wie die, ja, sie wurden halt sozusagen genau wie die Pikten eigentlich auch aus ihrem Gebiet vertrieben und deswegen reicht ihnen das nicht mehr. So, jedenfalls will eigentlich Conan natürlich auch nicht mit den mit Frauen- und Kindermördern zusammenarbeiten, aber der Schamane erklärt halt, dass dann der, dass die im Grunde auf der gleichen Seite sind und dass die Siedler halt einst auch Conans Volk vertrieben haben, also aus dem Norden und ausgerottet auch und auch Frauen und Kinder und die halten ihn halt nur für so einen Barbaren und lustig fand ich, dass hier immer das Wort Zivilisation als so ein Schimpfwort benutzt wird. Das fand ich irgendwie auch so seltsam urig und irgendwie auch so cool, weil ja Zivilisation auch immer für sowas steht wie halt, so weiß ich nicht, so ein bisschen Spießer und halt auch die ja, wie soll ich sagen, also irgendwie war das ja so ein bisschen welche, die so ein bisschen verweichlicht sind vielleicht auch oder halt auch so eine Gräueltaten überhaupt der Natur und anderen Menschen halt antun. Und jedenfalls haben die Pikten keine Wahl und haben deswegen diesen Widerstand gegründet. Und cool finde ich halt, wie hier dargestellt wird, wie sich halt Conan und die Pikten halt nicht leiden können und sich die ganze Zeit so meiden. Und er bekommt zum Beispiel, also zeigt sich halt an so Sachen, dass er nicht ans Lagerfeuer ran darf, dass er keinen Wein bekommt, immer nur die letzten Reste zum Essen. Und als Wachmann dann dort für die Pikten sozusagen, er baut halt dann so ein bisschen Verteidigungsstellungen ein und überwältigt dann auch zahlreiche von diesen Schlangen und baut die Außenmauern auf. Und die Pikten, die können halt gar nicht anders, als irgendwie ihn, also seine unermüdliche Arbeit und so, zu schätzen. Und er schließlich wird er dann halt auch zu den wilden Feiern da eingeladen und wird halt irgendwie ein Teil von ihnen, mit Weinen in der Hand, Frauen links und rechts von ihm und so halt, wie man sich das vorstellt, wie man ihn halt kennt. Und es war irgendwie total cool, wie das dieser Wandel so in so ein paar Bildern so cool rübergebracht wurde und irgendwie auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, auch so nachvollziehbar. Naja, jedenfalls ohne zu viel zu verraten, am Ende würden die Pikten ihn gerne dann aufnehmen und er verlässt sie aber, merkt dann aber schnell, wie falsch die Siedler eigentlich sind und wie vorurteilbeladen und er eigentlich auch ein Teil des Ganzen war und dann gemerkt hat, dass die, ja, dass das halt irgendwie, ja, dass es halt immer eine Sache ist, von welcher Seite man das betrachtet. Naja, ist einfach, ich weiß nicht, ist irgendwie total cool halt einfach, das ganze Buch. Ich will mal vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen und zwar in einem Heft, da tötet er den König, weil der ihn fälschlicherweise einmal einsperrt und dann ist Conan halt König, also so ähnlich wie in den Filmen und ist dann auch gefürchtet, ja, weil sie ihn alle kennen, sein Ruf eilt ihm sozusagen voraus und er bringt dann tatsächlich irgendwie Frieden übers Land. Und das Verwalten und Regieren, das kann man sich ja schon denken, dass das halt eher langweilig für ihn ist und dass er dadurch irgendwie krank wird. Und er spürt, dass er irgendwie kämpfen muss, um sich wieder lebendig zu fühlen und diese Krankheit mehr oder weniger loszuwerden. Und so ein Adliger, der schenkt ihm eines Tages einen Löwen und Conan befreit ihn dann, um dann gegen ihn zu kämpfen, um sich wieder lebendig zu fühlen und haut ihm so eine aufs Gesicht, aber der Löwe, der will sich gar nicht wehren und Conan, das ist irgendwie auch wieder so ein schönes Bild, Conan sieht halt ihn dann sofort als so ein Freund, beziehungsweise er sieht dann, wie ähnlich er sich ist mit dem, weil die beide halt irgendwie so Gefangene halt sind in dieser komischen Welt halt sozusagen.
Ja.
Naja, jedenfalls ab jetzt schleicht dann Conan des Nachts raus, um dann die ganzen Verbrecher zu lynchen, von denen er halt tagsüber mal so hört und ist wirklich wie so ein Superheld in der Episode.
Ein dunkler Rächer,
und mit Hilfe des Löwen dann noch.
Was? Ist ein bisschen wie der dunkle Rächer, so, der dann nachts losgeht und.
Genau, und der darf natürlich nicht gesehen werden. Keiner darf wissen, dass es, also ist wirklich dann auch maskiert und so. Und dann noch der Löwe dabei, das ist einfach irgendwie total cool. Und dann lässt er den Löwen am Ende noch frei. Und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen, also irgendwie funktioniert es jedenfalls bei mir, dass ich dann irgendwie immer denke, Mann, ist das cool, irgendwie so ein tierlieber Typ und der irgendwie das Herz am rechten Fleck heißt oder so. Also ich weiß auch nicht, irgendwie befriedigt das Comic so irgendwie so eine seltsame Seite in mir oder so.
Ob das so ein bisschen eine Hommage an He-Man auch ist dann, wenn du sagst, der Typ muskelbepackt mit einem Löwen an der Seite?
Ja, das ist nur in einer Episode, aber es ist wahrscheinlich einfach so eine komische, so eine eher männliche Sache so, aber also dieses komische, ungebändigte, unzivilisierte Biest oder so in ihm, weißt du, der erniedrigt wird, gepeinigt wird, eingesperrt wird, kurz vor dem Tod steht, ist aber dann irgendwie jedes Mal wieder schafft, da rauszukommen, sich auf grausame Art rächt und stets irgendwie moralisch gefühlt immer auf der richtigen Seite ist, also irgendwie instinktiv so ein Gefühl für Gerechtigkeit hat und irgendwie halt den Schwächeren und Unterdrückten und den Diskriminierten immer hilft. Also so ein bisschen auch so ein, ja, weiß ich nicht, also diese, so ein bisschen Selbstjustiz vielleicht auch, was ich eigentlich ja nicht so toll finde, aber in so einem Comic funktioniert es auch. Und irgendwie, Batman ist ja auch nichts anderes als dieses, Polizei funktioniert nicht, also mache ich das alles. Also muss man ja in der Realität nicht gut finden, so eine komischen Bürger ja, werden oder so, aber im Comic ist es halt irgendwie cool. Und auch, halt wie gesagt, so eingesperrte Tiere befreien, das ist irgendwie auch, ist ja klar, dass mir das dann auch irgendwie gefällt. Und irgendwie, wie gesagt, halt fast so ein klassischer Held wie so ein Superheld fast. Minus halt das Benehmen und die Erziehung. ja, auch wie er die Götter irgendwie dann verachtet, dann selber so einen Gott hat, aber dann irgendwie nicht zu dem betet, sondern irgendwie, also weiß nicht, so eine ganz so ambivalente Beziehung irgendwie zu den Göttern hat oder zu seinem Gott hat. Krom oder wie der heißt. Naja, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es einfach cool. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst, wenn ich das hier so erzähle.
Naja, das klingt schon wie eine Heldenfigur, die dich aus deiner Kindheit begleitet hat irgendwie, die halt irgendwie Spaß macht, die halt das abseits von dem klassischen Superhelden halt eigene verletzliche Aspekte hat. Das ist ja bei seiner Mentalität halt auch immer irgendwie so, ne? Der ist halt nicht der Barbare, als der er betitelt wird, sondern hat halt irgendwie Herz und Verstand. Und das ist wahrscheinlich das, was diese Figur ausmacht, auch wenn sie halt dann vielleicht hinten raus einen Tick, also deswegen ist das jetzt kein Superman oder Batman, also von den Auflagen her, dann vielleicht für den geneigt immer mal so episodenweise ganz, also Leser funktioniert, aber dann auf lange Sicht dann nicht als Superheld trägt, über jetzt Jahrzehnte irgendwie, keine Ahnung, einen Handlungsstrang da zu entfalten.
Ja, was wobei man ja sagen muss, für uns funktionieren ja diese Superhelden auch nicht wöchentlich sozusagen.
Ja, ja, ne? Deswegen, also das ist ja nicht mal unbedingt.
Also mir geht es hier fast ganz genauso, weil einfach zum 20. Mal dann halt irgendwie bestimmte Storys wieder aufgekocht zu bekommen, ist ja auch nicht so spannend, auch von Superhelden. Und naja, ich mag ja eh so abgeschlossene Geschichten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, damals war sogar, also ist ja immer ganz schön, das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt bei Thor, dass Panini das immer ganz schön macht, dass sie am Anfang immer so eine kleine, wie so eine Rückschau oder so eine Einordnung machen. Und hier stand dann auch nochmal, dass in den 80ern wirklich die Auflagen halt, das war ja wirklich dann bei einem Marvel-Titel sozusagen, und also damals auch schon, und dass das wirklich eine der auflagenstärksten Geschichten war, weil das halt einfach gerade so im Trend war oder so, ne? Also es war echt mal ein riesengroßes Ding früher auch schon.
Ja, vielleicht kennt sich auch irgendjemand mit den alten Comics aus. Wie kontinuierlich das lief, aber von, also warte mal, irgendwie anscheinend war das von 70 bis 90 bei Marvel,
ja,
oder bei einem anderen Verlag, ich sehe es gerade hier nicht. Dann aber von 2003 bis 2018 bei Dark Horse Comics.
Ach echt?
Und jetzt anscheinend wieder, die Figur ist jetzt wieder bei Marvel zurückgelandet. Aber dann weiß ich nicht, ob das irgendwie noch...
Okay, das eine ist halt
Conan der Barbare und Savage's World
of Conan. Der Zerstörer, der sonst
was. Weiß nicht, ob es da irgendwelche Unterschiede noch gibt.
Weil das Buch ist hier anscheinend von, also diesen, das hat man ja auch schon mal gehört, dieser Robert E. Howard. Und von 1936 nahm er sich das Leben.
Na, hier steht, also 2018 sind die Veröffentlichungsrechte wieder zurück an Marvel gefallen. Also das ist so lang...
Ja, weil das wundert mich fast, dass es da Rechte überhaupt gibt. Weil guck mal, das ist von 1932 anscheinend. Ne? Und ich dachte, das wäre so, dass diese Rechte doch auch nach einer bestimmten Zeit immer verfallen und dann eigentlich so, ja, jeder das schreiben darf.
Was ist nicht verlängert worden? Ist das nicht dieses Mickey Mouse?
Ja, dieses Disney-Ding.
Corporate, ne? Genau, wo das halt immer wieder verlängert wird, damit es eben nicht ihr Public Domain wird.
Ja, das kann schon sein. Also jedenfalls, keine Ahnung, ich bin hier wirklich, ich bin hier echt am Überlegen, ob ich zum ersten Mal diese Krone, es gibt ja noch diese Daumen hoch und oben rauf noch eine Krone, gibt es ja bei uns. Ich muss das irgendwann auch mal neu zeichnen, so ganz, das war eigentlich erstmal so ein Entwurf und dann ist es, wie es meistens ist, dann gibt es den halt und dann benutzt man ihn einfach erstmal weiter. 13
Episoden später, immer noch keine Evolution. Du klingst auch begeistert von diesem Buch, also dann
lass gerade auch, weiß ich nicht, das ist einfach auch top geschrieben, so, also so, ich sag mal so, ich würde es auf jeden Fall für das bewerten, was es ist, nämlich ein Comic mit einem schnetzelnden Barbaren aus einem Superheldenverlag, ne, das Comic ist aber für das, was es ist und auch sein will, es hat doch eine gewisse Tiefe dafür, finde ich, und ist halt, wenn man halt so eine Art Popcorn mit Tiefgang irgendwie oder so. Und aber auch, wie gesagt, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich so ein komisches, also eher so ein Männerthema, würde ich jetzt sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja auch, also ihr kennt mich ja, ne? Ich habe ja oft auch, also selber habe ich Mädchencomics gemacht und ich mag auch so manche Kindercomics und sowas und ich mag einfühlsame, schöne Geschichten. Aber ich finde das, hier ist halt Action drin, aber irgendwie ist es ja trotzdem auch an vielen Stellen irgendwie sehr, ja, poetisch ist vielleicht übertrieben, aber halt irgendwie emotional, sage ich mal lieber, vielleicht. Oder, also ich, wie gesagt, ich gebe einfach mal die Krone, weil ich wirklich für das, was es ist, finde ich es einfach richtig super und auch hier einfach nochmal im Kontrast zu Thor, der ja auch in gewisser Hinsicht nordischer draufheld ist, ne? Aber irgendwie, da war das so wirr erzählt und irgendwie, da kam ich gar nicht hinterher vom gleichen Autoren. Und hier ist es halt wirklich eine Geschichte, nachvollziehbar irgendwie eine schöne, also schöne Episoden, die jedes Mal wieder überraschend sind, immer ganz andere Geschichten, die da passieren, ganz andere, ja, weiß nicht, einmal hat er halt einen Bart und ist ein König, ein, weiß nicht, vorangeschrittenes Alter, und einmal ist er noch so ein, ja, einmal ist er vielleicht auch eher so nachdenklich, einmal ist er halt noch so ganz jung und irgendwie so ein Hau drauf, und ja, also irgendwie, das hat mich echt total begeistert.
Klingt
hinten
doch
auch noch
spannend,
so eine ganz coole Covergalerie, Wahnsinn.
Da sechs sind Cover sind, ne? Oder sind mehr? Also es sind ja sechs Ausgaben, die da vereint sind in dem ersten.
Genau, sechs Cover von diesen coolen Typen, der das Hauptcover gemacht hat. Und dann ist aber hinten noch so eine Covergalerie, und da gibt es wirklich unzählige Variant-Cover von wirklich ganz bekannten Typen. Also zum Beispiel auch dieser Scott Campbell. Dann gibt es, was ich auch geil fand, von diesen alten Dungeons and Dragons Malern, zum Beispiel diesen Greg Hildebrand, der hat auch ein Cover gemalt, und einer der, also Scotty Young hat auch eins gemalt, ist jetzt nicht so berauschend, aber warte mal, wo ist der andere noch? Noch so ein AD&D Maler, das sind geile Sachen, ah, genau, auch manche Cover sehen so aus wie von einer Actionfigur, das, also wie so eine He-Man-Figur wirklich, und hier ist noch, na, zeig schon, es sind wirklich unzählige, das muss ich dir jetzt noch schnell sagen, ach, Mark Brooks, genau, ist auch so ein klassischer, ja, klassischer Maler, so richtig, weiß nicht, es sind bestimmt so Ölgemälde, die da gemalt haben.
Ja.
Echt geil. Ja, cool. Also wahrscheinlich ein bisschen mit Nostalgie und rosa Brille, aber ich fand's wirklich geil. Ist einfach so. Was soll ich machen?
Kann man nichts gegen machen.
Ich bin auch nur ein Mann. Nee, nee.
Nee, Thema Artwork, cool. Ganz kurz noch, du hast ja bei uns, und ich bin immer noch erstaunt, ich habe dann Aquarellkasten rausgeholt, weil, hey, wie gesagt, das ging halt schneller, den noch nie benutzt gehabt. Und er hat dann eine Skizze von meiner Tochter, die jetzt, sagen wir mal, inspirativ, sehr frei, was war das,
Blitze mit so einem Drachen oder so, ne?
Aber wenn Helge selbst so Kinderzeichnungen koloriert, die sehen einfach geil aus. Und dann sieht das aus wie Artwork. Also das, allein sowas zu sehen, ist schon, sollte es mal einen Kurs geben, sag mal Aquarell, Kolorierungs, tralala, irgendwas, keine Ahnung.
Weiß halt gar nicht, ob es so einfach ist, das jemandem beizubringen, oder ob das einfach so ein bisschen.
Ja, das habe ich mich, ich bin da ja eher analytisch, habe dir zugeguckt, und irgendwie sah das bei dir auch noch anders aus, aber das, du machst das vielleicht auch schon ein, zwei Tage, so muss ich nur ein, zwei Tage
üben. Ja, wie gesagt, macht echt Bock. Ja, genau, also kann ich dich damit, also würdest du das jetzt lesen?
Ja, also mich hat es tatsächlich jetzt, also hat so viel Lust gemacht, dass ich mal gucken werde, ob ich da auch da mir eine Kopie hole.
Wäre interessant mal, wenn jemand anders das gelesen hat, ob ich da wirklich jetzt so verklärten Blick drauf habe oder ob das wirklich jetzt eine Krone wert ist. Das ist ja jetzt echt was Besonderes sozusagen. Das ist, glaube ich, die erste Krone, die wir vergeben, obwohl mir andere Sachen auch schon wirklich sehr gut gefallen hatten. Aber ja, ist halt so, muss auch mal sein. Muss man auch mal ein Statement machen.
Genau. Bevor wir ja ganz den Sack zumachen, wir haben es ja schon gesagt, das ist der Podcast Und So. Ich habe noch einen kleinen Comic-Tipp.
Das Und So hatten wir eigentlich am Anfang.
Ja, stimmt eigentlich. Aber ich
wollt ihr mehr über Magic wissen? Wir können noch ganz lange darüber
noch sprechen. Noch, ein Rausschmeißer. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Plemplem Production, die haben ja jetzt also einen Laden in Bamberg. Ich kann auch die Adresse sagen, weil die Google mir gerade sagt, Obere Königstraße 32 in 96052 Bamberg.
Das ist haben sie vielleicht gerade eine blöde Zeit ausgesucht, wahrscheinlich, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, ist das so ein Studio, sagen wir mal Studio,
ach, okay.
Büro,
Galerie,
Shop. Und das Geile ist halt, also rein, jeder, der BWL mal links angeguckt hat, würde sagen, das kann nicht funktionieren. Also jetzt rein als Shop, ne? Weil die verkaufen halt auch nur ihre Plem-Plem-Produkte, Merchandise, da gibt's keine anderen Comics, also eben alle Comics, die da so, Raw Comics, diese Shark, Mr. Kill zum Beispiel, weiß ich auch nochmal, ne? Und dann hier der Buyer sozusagen, das Aushängeschild oder und alles Mögliche irgendwie. Und alle, also Trachtman, nicht der Buyer, Trachtman. Und wenn man sich das so anguckt, das sind alles coole Comics, ne? Aber die füllen halt irgendwie gefühlt keinen Laden, außer man ist vielleicht, im Zentrum von München, hat unheimlich viel Besucherstrom, der da durchwalzt, und alle kaufen hier den Trachtman, eine Kopie. Ich kann es mir da in Bamberg nicht vorstellen. Trotzdem, wie gesagt, in der Kombination Laden, Atelier, Büro, einfach eine geile Nummer.
Ja, und einfach mal Nummer. Mit den Leuten sprechen, ne? Genau. Das ist bestimmt cool.
Finde ich super geil.
Weiß gar nicht, wo das ist. Wo ist denn Bamberg nochmal? Ist das da bei
München? Jedenfalls nicht im Osten, in der Nähe, ja. Also laut Postleitzahl, also in der Nähe, ich weiß nicht. Wir können ja mal bei Google Maps reinschmeißen, wie weit das von Helge entfernt ist. Genau, und die haben mir, also nicht die, sondern Thorsten Brochhaus, der quasi so die PR, Thorsten Brochhaus, der so die PR quasi leitet für Plem Plem Production, hat mir eine Leseprobe von Mr. Kill, Heft Nummer 7, gegeben. Mittlerweile gibt es da 7 Ausgaben und ich war ja letztens mal schon, ich weiß gar nicht, wo das her ist, dieser heißt jedenfalls Der faule Zauber. Der Autor ist Henning Mertens und die Autorin, gibt es noch weitere, sind Hans Berger, Ralf Singh, Quatsch, sind die Zeichner Hans Berger, Ralf Singh und Chris Kohler. Und da sind 4 Geschichten drin und ich will jetzt nicht zu viel verraten von dem Inhalt, weil das sind eben so anthologiemäßig kleine Kurzgeschichten. Die sind verdammt cool gemacht. Gerade die erste, wobei ich sagen muss, das erste Panel, wer das Heft irgendwann in der Hand hat, der wird vielleicht wissen, was ich meine, finde ich ein bisschen zu bunt. Das ist für mich schon so ein bisschen, weiß ich nicht.
Kindercomic?
Nee, nicht mal das unbedingt. So,
ich weiß ja gar nicht,
wie es Jahre zuvor, ja, so diese Übergänge, ja. Die Farben, so neonleicht irgendwie. Also das sticht halt hervor. Die nächsten, die kommen dann wieder so ein bisschen reduzierter und da geht es um eine Voodoo-Dame, die da quasi aufräumt und natürlich muss Mr. Kill da auch mit dabei sein und man wartet eigentlich die ganze Zeit auf irgendwas und wird dann 3-4 geklärt, dass, sagen wir mal so, kleiner Spoiler, Mr. Kill da mit im Boot ist. Auch wenn die Geschichte inhaltlich vielleicht rein logisch betrachtet ein paar Schwächen hat, die nicht so ganz zusammenpassen, ist das, wie es gemacht worden ist, bis zum bitteren Ende dann trotzdem ziemlich geil und unterhaltsam. Und auch die nächsten, die kommen. Die nächste ist dann von, also wie gesagt, alles in diesem Universum, die Mr. Kill hat so Kurzgeschichten, aber ein interessanter Panelaufbau, interessantes Artwork. Das heißt, hast du dann immer auch 4 Künstler, die diese Geschichte vorantreiben. Und es wird richtig, vom Artwork richtig toll. Also eine sieht dann aus wie Tusche. Das ist dann von Chris Kohler gezeichnet und die Farben sind von Chris Kläuber, also der Typ dahinter Trachtman. Und experimentieren. Um das auf den Punkt zu bringen, das Comic macht Laune, es macht Spaß.
Und ja, ist ja auch immer cool, das ist ja, also wenn die eine halt irgendwelche Schwächen hat oder ein bisschen vom Zeichenstil her nicht gefällt, dann liest man halt die nächste Geschichte.
Genau. Ne? Ich habe sie alle gelesen, halt wirklich alle gern gelesen und aber die auch diese unterschiedlichen Zeichenstile bewundert und mir angeguckt. Wie gesagt, die zweite ist so ein bisschen, auch nur so ein bisschen Retro. Ich kann nur gerade, dass das die Isis, ich kann das nicht, kann man das irgendwie vergrößern hier, gibt es ja keine Lupe. Was ist denn das für ein warte mal doch, hier gibt es doch nicht. Mal ganz kurz gucken, ob ich... die Umsetzung von Hans Berger, der hat das Artwork gemacht und die Farben sind von Isis Niedecken. Also da sind immer halt unterschiedliche Künstler am Werk und das macht die ganze Sache halt irgendwie so spannend. So, um nochmal ganz kurz... Und das Geile am Anfang, die erste Geschichte, die eben von Henning Mertens geschrieben worden ist und von Ralf Singh gezeichnet, die hat halt immer noch so ein... Also in einen übergreifenden Subplot, der dann in 1-2 Panel noch so mal so ein bisschen aufgegriffen wird, den man schon aus dem vorhergehenden Comics aus diesem Universum kennt. Und das finde ich halt irgendwie so geil. Also nicht alle, nur das erste bei der Geschichte. Aber da gibt es noch so einen roten Handlungsbogen oder einen Faden, der trotz, dass es Anthologie ist, weitererzählt wird. Wo man sich als Leser vielleicht überlegt, was hat das jetzt zu tun? Und wenn man halt das zweite lesen würde, merkt man, okay, diese Figur taucht halt wieder auf und da wird eine Handlung vorangetrieben, so ein bisschen, die vielleicht irgendwann hinten raus mal kulminiert in einem Special, in einem extra, eine Auflösung in irgendeiner Form oder einem Showdown oder irgend sowas in der Richtung. Und das finde ich halt geil. Also wie gesagt, wirklich zu empfehlen.
Eine gute Idee, ja. Es ist halt so ähnlich wie jetzt bei dem Conan, was ich erzählt habe, dass man immer diesen Tod von ihm sozusagen den so ein bisschen immer angedeutet bekommt. So ähnlich, ne? Dass man sozusagen einfach nochmal was hat, was verbindet, so, ne?
Was wollte ich sagen? Also ich gesagt, ich habe es als PDF kostenlos bekommen, sage ich. Kostet sonst 4,90 Euro, aber hat wirklich Spaß gemacht und ich sage das nicht nur, weil ich das Ding kostenlos bekommen habe und da irgendwo ich euch Honig ums Maul schmieren will. Guckt einfach mal, wenn ihr in Bamberg
seid. Verlinkt einfach mal, ne?
Ja, wenn ihr in Bamberg seid, gut, geht hin und ansonsten gibt es auch dann die ein oder andere Preview. Mr. Kill hat sich wirklich gemausert und macht Spaß. So,
cool.
Das soll es dann auch gewesen sein zu diesem Podcast. Beim nächsten Mal bin ich wieder dran. Wir hören
uns ja nächste Woche schon wieder, ne?
Ja.
Schön kommentieren, Leute.
Genau, es gab auch letztes Mal ein paar Kommentare, die jetzt sind wir ganz drauf eingegangen, in den Kommentaren nicht. Da hat nämlich auch Wreckerjack Jackson dein...
Ja, der hat wieder viel kommentiert, hat mich sehr gefreut. Ich habe auch jetzt dann schon geantwortet.
Perfekt. Und Helge hat dann festgestellt, dass in dem Tor-Comic, was ich am Rande letztes Mal empfohlen hatte, er hatte das dann blitzschnell in meiner Bibliothek gefunden und gleich festgestellt, ich habe das Ding vor, wie gesagt, ich sag mal 10 Jahren gelesen, dass diese Figur, von der er gesprochen hatte, der, wer war das nochmal? Der alte Mann mit dem Stock? Keine Ahnung.
Blake.
Blick, Dr. da auch eine Rolle spielt und da quasi schon mit drin war und ich habe es vergessen und nicht mehr dran gedacht. Egal. Hört euch einfach den Podcast zu Thor nochmal an, dann wisst ihr Bescheid, falls ihr jetzt irgendwie fragend in die Runde schaut.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, alle Links findet ihr im Beitrag auf Comic Review. Da ist auch nochmal ein Link zu Mr. Kill hier in dem Webshop und auch da, wo man die Bücher von Jason Aaron so kaufen kann. Dann guckt da einfach mal. Seht ihr das Cover, da wisst ihr, was am Laden dann um die Ecke bei euch aussuchen. Gut, dann, ich hatte es gesagt.
Bis nächste Woche, ne?
Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zurück oder schön, dass ihr immer noch dran seid. Dies ist Ausgabe 13 von Why Not und natürlich geht es in Ausgabe 13 um Heft Nummer 13, das im September 2003 erschienen war. Auf dem Cover zu sehen, etwas reißerig, etwas Hollywood-lastig vielleicht und jetzt nicht das beste Cover schlechthin, eine israelische Soldatin und unsere Bewacherin von Yorick und natürlich eine Landkarte Oregon. Irgendwo im Nirgendwo in den USA. Gibt so ein wenig die Linie vor, wobei die ersten Seiten dann natürlich unmittelbar gleich zu dem eigentlichen Kerngeschehen, was uns da so ein bisschen antreibt, was uns interessiert, führt. Denn dann sind wir plötzlich in der, Soyuz-Kapsel mit den drei Astronauten, also dem einen weiblichen und den zwei männlichen, die sich quasi in dieser Büchse zurück auf den Weg zur Erde machen, gelöst von der Raumstation. Und One Small Step, so in Anlehnung an Neil Armstrong bei der Mondlandung. Aber damit hat sich dann auch schon an Parallelen bzw. an Ereignissen im Weltraum so viel als Spoiler, denn wir sind zurück auf der Erde und Yorick versucht es ein wenig zu vermitteln und wie sich herausstellt, kennt man zumindest Dr. Mann dort schon, denn wir treffen auf zwei Wissenschaftlerinnen, die im Hinblick auf Genetik und Evolution irgendwie arbeiten und quasi so ein Fanboy sind. Wie auch immer, es geht heiß her, denn im Fadenkreuz des israelischen Geheimdienstes ist plötzlich Yorick und dieses Buch, wie gesagt, die ganzen politischen Verwicklungen und sowas, also da wird dann werden die beiden Protagonisten, die dort sind, die diskutieren so ein wenig über Israel, das politische System, wer was davon hatte, diesen letzten Mann auf Erden zu bekommen, hin und her. Und ja, und am Ende meinte sie, naja, wir werden am besten, damit keine Seite das bekommt, ihn selber mit nach Hause nehmen irgendwie. Und naja, also das ist politisch aufgeladen. Jetzt in meinem Blick halt noch nicht so, also im Hinblick auf irgendwelche Ultraorthodoxen, die dort Probleme bereitet hatten, nicht so gravierend. Wie auch immer. Wir finden uns im Keller dieser Facility, also diesem Bunker. Und dann geht's. Deswegen sage ich ja, dieses Heft ist wirklich so ein bisschen Action-Hollywood-mäßig. Dann hört man draußen eine laute Explosion und die denken, diese Kapsel ist gelandet. Stellt sich aber heraus, dass da nur ein Traktor brennt und dann beide Agentinnen, also die russische, oder das ist die Wissenschaftlerin und aber Yoriks Beschützerin, mal wieder einfach davongerannt ist und auf dem Weg ist, wieder zurückzulaufen, weil sie nämlich weiß, das ist ein Überfall und da ist der israelische Geheimdienst und labarababa. Sie schießen eine die russische Mitarbeiterin, quasi Wissenschaftlerin halt an. Die Agentin feuert zurück, tötet eine am Boden. Die zurückbleibende soll Bodendeckung geben. Der Hubschrauber fliegt davon mit Yorick und und dann passiert etwas, mit dem man so nicht gerechnet hätte, denn Agent 355 macht dem israelischen Geheimdienst ein etwas unmoralisches Angebot. Sie bietet nämlich, also sie will Jorik haben, im Gegenzug zu den zwei Astronauten männlicherseits, die dort landen werden. Die werden quasi angeboten und das im Hinblick, wie man das so sieht, auf die blutende Russin, die im Hintergrund steht. Das war eher so Popcorn-Kino dieser Ausgabe, tiefer eingeführt in das Problem der verschiedenen Verrichtungen kommt man gar nicht erst. Aber man will halt wissen, schaffen es die russischen Astronauten? Und kommt Jorik zurück? Gut, ist anzunehmen, dass Jorik zurückkommt, der angeht ja auch noch eine ganze Weile, aber damals in Echtzeit kann man sich dessen halt noch nicht so ganz sicher sein. Ne? Da sind zwei Hefte, die kommen, da kann Jorik sterben. Und dann haben die beiden, also die Wissenschaftler halt die beiden russischen Männer quasi als Geisel. Man weiß es. So, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr schaut doch mal rein irgendwann in Why the Last Man oder lest ein bisschen mit, read along sozusagen und tolles Buch. Und wenn man das zum ersten Mal gelesen hat, hat das natürlich noch ein ganz anderes Flair. Erstmal von der Faszination der Geschichte selbst und jetzt hier beim wiederholten Male lesen, kann man halt das immer noch in den sozialen Kontext der Zeit mit interpretieren oder auch damaligen Zeit. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.